Deutschlandfunk, Kultur heute.
Auf der Zeitleiste der deutschen Geschichte bewegen wir uns jetzt ein ganzes Stück vorwärts und machen Halt in der DDR und im Leben der Schriftstellerin Katja Lange-Müller. Wegen frecher politischer Äußerungen flog sie von der Schule, arbeitete als Hilfsschwester auf geschlossenen Psychiatriestationen, absolvierte ein Praktikum in einer Teppichfabrik in Ulaanbaatar und dann übersiedelte sie 1984 von der DDR nach West-Berlin und gewann 2 Jahre später beim Wettlesen am Wörthersee den Ingeborg-Bachmann-Preis. Das waren nur einige wenige Stationen aus dem Leben von Katja Lange-Müller. Oder wie es Ursula Merz einmal so schön in der Wochenzeitung Die Zeit formuliert hat, biografische Eintönigkeit dürfte nie ihr Problem gewesen sein. Im Rahmen unserer Sommerreihe über Wendepunkte jetzt ein Gespräch mit Katja Lange-Müller. Ich habe sie gefragt, stimmt das, was man so von der Papierform vermuten mag, dass ihre Vita eine Aneinanderreihung von Weggabelungen und von Wendepunkten ist?
Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sicherlich. Auch Zeitpunkte sind ja Wendepunkte, jetzt geht's schon los, ja. Ab irgendwann verlief mein Leben dann auch etwas geradliniger, um nicht zu sagen eintöniger. Wenn man seinen Beruf erstmal gefunden hat, dann gibt es nicht mehr so viele. Vielleicht ist es auch eine Sache, die mit dem Alter zu tun hat. Als junger Mensch ist man unterwegs wie ein Blaulicht. Also irgendwie dreht sich der Kopf ständig und man fragt sich, was man noch machen könnte oder ausprobieren könnte. Und irgendwann hat man genug ausprobiert und weiß doch sehr viel genauer, was man von sich verlangen und erwarten kann und was eben nicht. Also mit nunmehr 68 komme ich nicht mehr auf die Idee, vielleicht mal das Balletttanzen auszuprobieren.
Sie haben gerade gesagt, den Beruf gefunden. Das war bei Ihnen, soweit ich weiß, ziemlich früh. Da gab es sozusagen diesen einen Moment, der mit Fräulein Meinl in der ersten Klasse in der 1b stattgefunden hat. Würden Sie sagen, das war der Moment, in dem Sie wussten und den Beruf gefunden haben?
Nicht wirklich. Ich bin eine extreme Linkshänderin. Bis heute mache ich alles mit links außer Schreiben. Und ich hätte wahrscheinlich, wenn ich später in die Schule gekommen wäre, 1957 auch links schreiben können und vielleicht weniger Probleme gehabt, aber auch weniger zirzensische Glanzleistungen aufzubieten. Denn heute kann ich mit links und rechts gleichzeitig schreiben, mit links in Spiegelschrift und mit rechts in Normalschrift, absolut stereo. Fräulein Meinl mochte das überhaupt nicht und hat mir immer von hinten sich an mich anschleichend und dann mit einer schnellen, hektischen Bewegung mir den Stift aus der Hand reißend oder schlagend, je nachdem, hat also unterbunden, dass ich mit links schrieb. Ja, und dann, wenn es einem so geht, gibt es natürlich irgendwie nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder man vermeidet das Schreiben oder man nimmt die Herausforderung an. Ich habe mir gesagt, jetzt erst recht, denn lesen konnte ich bereits, als ich in die Schule kam. Und jeder Lesende verspürt vielleicht relativ früh das Bedürfnis, auch schreiben zu können.
Ist das eine Binsenweisheit zu sagen, dass auch aus schriftstellerischer Sicht Probleme interessanter sind als ruhige Zeiten?
Selbstverständlich. Da liegt der ursächliche Zusammenhang. Man müsste es mal versuchen, einen Text zu verfassen, sozusagen über die vollständige Unauffälligkeit, über den problemlosen Übergang von einer Lebensphase in die andere. Man stellt sich das extrem langweilig vor, aber vielleicht wäre es interessant, weil es so selten ist. Ich weiß es nicht, es reizt mich nicht, diese Versuchsanordnung mal literarisch durchzuspielen.
Dann übersetzen wir jetzt mal das Wort Problem in Wendepunkt und vielleicht Wendepunkt dann weiter in den Begriff Handlung. Ist die Handlung sozusagen das Rückenmark einer jeden Erzählung? Was ist bei Ihnen zuerst da? Der Charakter, der Ihnen irgendwie im Kopf herumschwirrt, oder eine Handlung, ein Wendepunkt?
Das ist nun wirklich eine absolut schlaue Frage, weil das ist in der Tat etwas, was sich erst auf den ersten 30 Seiten entscheidet. Die Figuren, die man sich ausdenkt, um sie in bestimmte Handlungsweisen zu drängen, die wehren sich natürlich. Wenn ich also jetzt beispielsweise eine extrem schweigsame Figur erfinde, der ich aber ein Geheimnis entreißen muss, dann habe ich ein Problem. Ja, das Problem hatte ich bei dem Buch Die Letzten, wo es um einen sehr, sehr schweigsamen, aber zu konspirativen Handlungen neigenden Schriftsetzer namens Willi ging. Und als ich so weit war in dem Buch, wo jetzt der Moment kam, wo man ihm sein Geheimnis entreißen musste, da wusste ich, jetzt habe ich mir sozusagen eine Falle gebaut. Der Willi schreibt dann einen Brief, weil wer nicht spricht, der kann ja immer noch schreiben. Die Figuren wehren sich ja oftmals auch gegen das, was man ihnen so zumutet als Autor. Oder sie wollen einfach nicht so sein, wie der Autor sie will. Ich kann ja immer erst anfangen zu schreiben, wenn ich das Ende schon kenne. Also wenn ich weiß, wie das Buch aufhört, erst dann kann ich anfangen. Und dann muss ich sehr genau überlegen, was für Figuren ich sozusagen nicht allzu sehr manipulieren muss, damit sie tun, was ich von ihnen erwarte. Und mit mir natürlich auch der spätere Leser. Das ist nicht immer einfach.
Sie sind ja eine Liebhaberin der kurzen literarischen Form. Die Erzählung, die Novelle, das sind die Formen, die Sie, wenn ich das richtig weiß, am liebsten lesen, aber auch am liebsten schreiben. Könnte man womöglich sagen, je kürzer ein Text ist, desto handlungsärmer, oder geht diese Wendepunktrechnung
im Gegenteil,
nicht auf?
Nee, die geht nicht auf. Ich präferiere ja nicht unbedingt nur die Erzählung, aber nehmen wir mal ein ganz dickes Buch wie Moby Dick von Herman Melville, das ja trotzdem so geschrieben ist, dass jedes Kapitel quasi ein in sich geschlossener Text ist und sich einem Organ des Wahls quasi widmet. Und das sind Romane, die quasi aus erzählungshaften Bestandteilen gebaut sind. Und diese Bestandteile verhalten sich dann so wie Perlen, die auf eine Schnur gefädelt werden. Und dann gibt es diese anderen Romane, die also quasi handlungsverschränkt geschrieben sind. Also erst eine Figur hat jeweils immer ein Kapitel und dann sieht das aus wie Reißverschluss auf oder Reißverschluss zu. Das sind die wirklichen Romane. Also die tatsächlich, also auch irgendwie referiere ich jetzt hier über Schreibtechnik eigentlich. Aber die haben mit Erzählung nichts zu tun. Das sind Gebilde, die sozusagen möglichst viel Handlung von einem Ufer ans nächste transportieren wollen und die auch nicht so sprachzentriert sind. Bei Erzählung ist natürlich der Stil oder die Sprache von ganz zentraler Bedeutung, bei Romanen eher weniger.
Kommen wir zu einem anderen Mittel noch. Man muss ihnen nicht so lange zuhören, man muss auch nicht viele Zeilen oder Seiten ihrer Bücher lesen, da springt einen der Humor förmlich an. Ist das Ihre, ja, ich will nicht sagen Ihre Methode, aber Ihr Mittel auch, um Brüche herzustellen, also um Gesprächen oder Texten oder auch Gedanken eine andere Richtung zu geben, um das Wort Wendepunkte mal zu vermeiden?
Nee, also Humor und Wendepunkt hat was schon miteinander zu tun. Also die Komik ist ja wirklich eigentlich eine plebejische Disziplin. Und das hat damit zu tun, also wenn ein großer Dicker einem kleinen, schwächlichen, dünnen irgendwie bedrohlich nahe kommt und ihm auf die Schnauze hauen will, hat der kleine Dünne nur eine Chance. Er muss den großen Dicken zum Lachen bringen, dann haut er ihn nicht mehr. Und diese Funktion hat Komik auch in meinen Texten. Man könnte es verkürzt sagen, dann hieße der Satz, Komik ist eine Art Notwehr, ja. Und sagen wir mal, intellektuelle Komik, das gibt es sicher bei Tristram Shandy, irgendwie Laverne Stern, da kommt sowas vor, das gibt intellektuelle Komik. Aber selbst bei dem hat sie letztlich sowas wie eine plebejische Funktion. Also die Funktion, irgendwie Figuren auf Distanz zu bringen oder ja, wie kitzeln, also durch Lachen wehrlos zu machen oder so, ne? Und ja, Humor ist, ich sag lieber Komik als Humor. Humor, da denke ich immer so an Schunkeln und an Kölner Karneval. Und wobei, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi, ist schon auch ein großes Sprachkunstwerk, finde ich. Ja, da muss man erst mal drauf kommen. Und außerdem hat es genau diese plebejische Qualität, ne? Und wenn du in einer bestimmten Situation, die sich zuspitzt, die eigentlich explosiv ist, jemanden zum Lachen bringst, dann ist das ein Wendepunkt in der Geschichte, auch in der Geschichte dieser Begegnung.
Die Schriftstellerin Katja Lange-Müller über Wendepunkte in der Literatur. Auch über die historische Wende von 89 habe ich mit ihr gesprochen. Und diesen zweiten Teil unserer Unterhaltung können Sie am Samstag in Kultur heute hören. Beide Gespräche dann auch wiederfinden auf unserer Wendepunkte-Seite unter deutschlandfunk.de.